Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin Anjuta Engert und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mit uns in der kommenden Stunde die Texte, die Bibeltexte vom kommenden Sonntag gemeinsam vorbereiten wollen. Denn dann öffnen sich vielleicht ganz neue Türen, wenn Sie da am Sonntag im Gottesdienst sitzen und so ein Aha-Erlebnis haben oder das vielleicht schon im Laufe des morgigen Tages nochmal, ja, wie die Mönche sagen, wiedergekäut haben. Dann haben Sie vielleicht viel mehr davon und kommt Ihnen das ein oder andere in den Sinn, was Sie dann vielleicht auch umsetzen können. Also ich lade Sie herzlich ein zum 13. Sonntag im Jahreskreis, die Texte mit uns heute gemeinsam anzuschauen, zu meditieren. Jan, vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie lesen Sätze aus der Bibel, die so alles Bisherige über den Haufen werfen, weil sie so befremdlich sind. Und Sie wissen einfach nichts damit anzufangen oder, ja, wie Sie das mit dem Rest der frohen Botschaft, was Sie vielleicht schon kennen, in Einklang bringen sollen. Im Evangelium zum kommenden Sonntag heißt es nämlich, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. So steht es in etwa im Matthäus-Evangelium. Ja, und vielleicht sind Sie über diese Aussage auch schon mal gestolpert. Eines kann ich Ihnen verraten, Pfarrer Stefan Mesner aus der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim, der nimmt Ihr Unverständnis ernst und erschließt die Stelle so, dass man sie gut verstehen und kann und dass man sie vielleicht auch einleuchtend findet. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel gesagt. Herzlich willkommen, Pfarrer Stefan Mesner.
Ja, grüß Gott, Frau Engert. Ja, grüß Gott und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio. Hallo, willkommen.
Sie stammen ja ursprünglich aus dem Saarland, haben dann in Bayern, in Eichstätt, in Trier und München Theologie studiert. Seit 2011 betreuen Sie die Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim, sind also sozusagen wieder zurückgekehrt in die Heimat, zumindest in das Bundesland, aus dem Sie stammen. Da ich jetzt selber auch mal ganz aus dem Norden kam und in Saarbrücken studiert habe, wurde mir gleich so gesagt, die Saarländer, die seien recht eigen. Ist das jetzt vielleicht für Sie besonders gut, dass Sie wieder zurückgekehrt sind als Pfarrer?
Ja, die Frage ist natürlich, was verstehen wir unter Eigenheit? Und ich will mal so ein ganz schönes Beispiel nennen. Wir sagen im Saarland, wenn ein Saarländer auszieht, also wenn die Kinder aus dem Haus ausziehen, dann kommen sie nicht weiter als in den Vorgarten. Das heißt, sie bauen direkt das Haus neben das Elternhaus an. Und es zeigt eine gewisse Verbundenheit. Und ich muss sagen, als ich in mein Studium gegangen bin, ist mir das nicht leicht gefallen, auch von vielen Traditionen, Freunden und Bekannten erstmal für eine gewisse Zeit Abstand zu nehmen. Aber manchmal ist es auch gut, den Blick zu weiten. Also ich habe gerade auch in München unheimlich interessante Persönlichkeiten im internationalen Seminar. Wir waren über 20 Nationen aus der ganzen Welt kennen und schätzen gelernt, die Weltkirche kennengelernt. Und als ich nochmal zurückgekommen bin hier ins Saarland, war das mir alles nochmal vertraut, weil einfach meine Kindheit und die Menschen, man kennt sich, man spricht die gleiche Sprache. Und was ich halt festgestellt habe, auch wenn ich jetzt in München oder woanders unterwegs war und man ist vielleicht zufälligerweise einem Saarländer begegnet, gab es sofort durch die sprachliche Kultur einen Wiedererkennungswert und man hat in der Regel gleich schon eine sehr herzliche Begrüßung und Freundschaft. Und das ist vielleicht auch das eigene, was wir hier im Saarland erleben, neben vielen schönen Traditionen, die wir aber auch sehr, sehr lieb gewonnen haben.
Da sind wir ja auch gleich schon bei den Bibeltexten. Wenn Sie das Stichwort Verbundenheit nennen, auch als eine besondere Eigenheit der Saarländer, darum geht es ja heute auch im Römerbrief, den schauen wir uns an. Zuerst gehen wir aber ins zweite Buch der Könige. Das ist eines der Geschichtsbücher, also relativ vorne noch in der Bibel, wenn Sie die aufschlagen möchten. Und da sind wir im Kapitel 4, Vers 8. Dann geht's in den Römerbrief und da geht's auch um diese Schicksalsgemeinschaft, die wir als Christen sind, aber eigentlich nicht im negativen, sondern im sehr positiven Sinne, dass wir zusammengehören, ein Leib sind und auch Anteil haben an diesem wunderbaren Erbe. Also Römerbrief, Kapitel 6 und dann kommen wir auch noch ins Matthäus-Evangelium und da sind wir heute im 10. Kapitel unterwegs, ab Vers 37. Aber jetzt wollen wir erstmal auch noch den Heiligen Geist herabrufen, dass wir uns da richtig einstimmen und das richtig verstehen. Ich würde Sie, Pfarrer Mesner, um ein Gebet bitten.
Ja, ich möchte gern das Tagesgebet vom Sonntag beten. Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Dann hören wir jetzt die erste Lesung zum kommenden Sonntag, der 13. Sonntag im Jahreskreis. Und die ist aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es: Eines Tages ging Elisha nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, so oft er vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist. Wir wollen ein kleines, gemauertes Obergemach hier richten und dort ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns kommt, kann er sich dorthin zurückziehen. Als Elisha eines Tages wieder hinkam, ging er in das Obergemach, um dort zu schlafen. Und als er seinen Diener Gehasi fragte, was man für die Frau tun könne, sagte Gehasi: Nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da befahl er: Ruf sie herein. Er rief sie, und sie blieb in der Tür stehen. Darauf versicherte ihr Elisha: Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen. Soweit diese Worte aus der ersten Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. Dann würde ich Sie bitten, uns diese erste Lesung auszulegen, zu erklären, Herr Pfarrer Mesner.
Ja, herzlich gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Prophet Elisha, von dem uns berichtet wird, lebt um das Jahr 850 vor Christus. Und er wird uns als ein großer Wundertäter beschrieben. Und so kommt es auch, dass eine vornehme Frau, also man kann wahrscheinlich auch sagen, eine sicherlich nicht arme Frau aus Schunem, welches damals südlich von Nazareth lag, ihm ihre Gastfreundschaft anbietet. Sie sieht in ihm einen heiligen Gottesmann. Sie freut sich, wenn er auf der Durchreise ist, und sie bietet dann ein gemeinsames Essen bei ihnen zu Hause an. Das erklärt auch, dass sie ihre Gastfreundschaft als ein Liebeswerk für Gott versteht. Schunem lag auf einer Handelsroute, die Elisha oftmals nutzte. Und mit der Zeit entsteht eine große Vertrautheit, dass sie und ihr Ehemann ihm im eigenen Haus ein kleines Gemach zu übernachten einrichten. Elisha, dessen Name übersetzt heißt Gott hilft, war ein Schüler und der Nachfolger des Propheten Elia. Er nimmt diese Gastfreundschaft dankend an, und Gott segnet die Frau und ihren Mann, indem er beiden auf die Bitte des Propheten Elisha ihren größten und innigsten Wunsch erfüllt. Eigentlich vollbringt Elisha hier ein zweifaches Wunder. Denn nachdem er der Frau und ihrem Mann noch die Geburt eines Sohnes verheißt, sie dachten nicht mehr, dass sie noch Kinder bekommen könnten, wird er einige Jahre später ihren Sohn, als der plötzlich stirbt, wieder ins Leben zurückholen. Wenn die Bibel, wie in unserem Fall, die Frau erwähnt, aber nicht ihren Namen, dann soll uns eigentlich damit gesagt werden, das ist doch etwas, was Gott an dir, an anderen Frauen, Ehepaaren gerne wirken möchte und auch wirken kann. Vielleicht kennen Sie auch ein Ehepaar, das keine Kinder bekommen kann oder konnte. Das ist oft eine schwere Last, die auf dem Herzen liegt, die man mit sich trägt. Vielleicht dieser Wunsch, und er geht einfach nicht in Erfüllung. Vielleicht kennen Sie auch eine Frau oder ein Ehepaar, das sich dann im Gebet an den Herrn, an die Gottesmutter und an den Heiligen gewandt hat und denen geholfen wurde. Ich selber kenne solche Menschen. In der Zeit des Elisha bedeutete es, keine Kinder zu haben, im Alter auch nicht versorgt zu sein. Kinder sorgten für ihre Eltern, besonders wenn diese gebrechlich wurden. Auch wenn das betagte Ehepaar jetzt noch keine Not hat, wird diese sich möglicherweise bald schon einstellen. Und so versteht sich auch der Name Elisha, dessen Aufgabe es ist, Gott zu bitten, damit er hilft. Und Gott hilft. Er kennt auch die unausgesprochenen Nöte von uns Menschen. So wird diese Gastfreundschaft für die Frau, für ihren Mann, zum großen Segen. Weil Gott Gastfreundschaft schätzt. Sie hat freizügig aus der Liebe gegeben und nun wird sie dafür in Fülle empfangen. Es wird ihr aus Liebe geschenkt, weil sie Gott, weil Gott Wohlgefallen gefunden hat. Für uns bedeutet das, wenn wir solch eine Gastfreundschaft üben, werden auch wir von Gott beschenkt werden. Wenn nicht in diesem Leben, spätestens dann, wenn wir einmal bei ihm leben werden.
Höre Israel, wir bereiten uns mit Ihnen vor auf die Texte des kommenden Sonntags, die Bibeltexte vom 13. Sonntag im Jahreskreis mit Pfarrer Stefan Mesner aus der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim. Und wenn Sie auch das aufschlagen möchten, dann gehen Sie jetzt ins Neue Testament, zum Römerbrief und da im 6. Kapitel, im 3. Vers. Da heißt es, aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Soweit die zweite Lesung zum kommenden Sonntag, dem 13. Sonntag im Jahreskreis aus dem Römerbrief Kapitel 6, Vers 3 bis 4. Herr Pfarrer Mesner, dann würde ich Sie bitten, uns auch diese Stelle nahezubringen.
Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kommt Ihnen ja dieser Lesungstext bekannt vor. Er wird gerne bei Trauerfeiern verwendet. Und in ihm stecken zwei Botschaften. Die Botschaft, dass unser Leben in dieser Welt endlich ist und die Botschaft, dass wir durch die Taufe schon in das neue Leben bei Gott mit hineingenommen sind. Wir beten das ja oft auch im Vater Unser. Vielleicht nicht, dass wir daran denken, aber dass wir das uns immer wieder klar machen, dass ein Stück weit Himmel auf die Erde kommen soll. In diesem Zusammenhang sprechen wir gerne von Erlösung, dass wir durch Christus erlöst sind. Gemeint ist, dass uns Christus durch sein Leiden am Kreuz und seinen Tod ganzheitlich für den Himmel neu geschaffen hat. Er braucht nur unser Ja, dass wir auch mitgehen, dass wir innerlich auch sagen, ich nehme diese Erlösung für mein Leben an. Denn Auferstehung heißt, die Tür in den Himmel steht schon offen, aber ich muss auch hindurchgehen wollen. In der Taufe hat Gott also an uns gehandelt. Und so müssen wir noch wie Christus durch den Tod hindurchgehen und uns von unseren Sünden, also alles von dem, was uns von Gott und seiner Liebe trennt, reinigen lassen. Dann ist die Erlösung an uns ganz erfüllt. Dann sind wir vollkommen. In dieser Welt werden wir das nie sein. Aber im Himmel wird irgendwann dieser Zustand erreicht sein. Wir nennen das die vollkommene Glückseligkeit. Die Sünde bezeichnet dabei eine menschliche Haltung. Ich wende mich gegen dich, Gott. Ich wende mich von dir, Gott, ab. Ich erhebe mich über dich, Gott. Ich breche deine Gebote und habe keine Reue. Denn das nutzt meinem Leben vielleicht kurzfristig hier etwas, oder ich meine, dass es mir nutzen würde, aber es verändert mich in meiner Lebensweise, in meinem Glauben, in meinem Umgang mit den Menschen und mit Gott selber. Es schadet mir, es schadet anderen und es verletzt und beleidigt Gott. Es bringt mich ihm auch nicht näher, weil er absolute Liebe ist und weil mich das von ihm trennt. Das hat uns Jesus vorgelebt und daran haben auch viele in seiner Zeit Anstoß genommen. Erlöst zu leben heißt, ich mache mir immer wieder bewusst, dass mir das Leben bei Gott bereits geschenkt ist. Ich darf mich bemühen, schon heute als geliebter Sohn und geliebte Tochter zu leben. Aber ich muss mich auch fragen, lebe ich denn für dich, Gott? Lebe ich auf dich, Gott, hin? Habe ich eine Vorstellung, was es bedeutet, dass ich einmal im Himmel leben werde? Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch von Richard Siegmund, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, und er schreibt in seinem Buch Meine Zeit im Himmel von dem, was wir in der Schrift lesen, oft aber gar nicht verstehen, weil wir es nur dann annähernd immer mehr verstehen können, wenn wir das Leben im Himmel begreifen. Ein Beispiel. Wir hören den Satz, den Jesus sagt: Im Haus meines Vaters, also im Himmel, gibt es viele Wohnungen. Auch für dich ist eine Wohnung vorbereitet. Und wer weiß, was wir da für eine konkrete Vorstellung haben, wie könnte so eine Wohnung denn im Himmel aussehen? Und Richard Siegmund, der 8 Stunden lang tot war, es gibt darüber auch dann sicherlich medizinische Nachweise, und dann wieder zurückgekommen ist und den Jesus wieder zurückgeschickt hat, er beschreibt seine Erfahrungen im Himmel so: Er kommt zu seinen Verwandten, die ihn begrüßen, der Opa, die Oma, die schon im Himmel sind, der Urgroßvater und andere Verwandte, und er sieht eine große Straße, es ist die Straße seiner Familie. Und dort sind wunderschöne Häuser gebaut. Und er wird begrüßt und in den Häusern geht er umher und sieht wunderschöne Dinge, und er sieht aber weitere leere Grundstücke. Und er fragt seinen Opa: Warum sind diese Grundstücke oder warum ist gerade dieses Grundstück hier in der Straße noch nicht bebaut? Und sein Großvater sagt zu ihm: Das ist dein Grundstück. Und wenn du einmal stirbst, wird das deine Wohnung, dein Haus im Himmel sein. Das heißt, es ist eine ganz konkrete Realität, eine Wahrheit, die uns die Schrift sagt. Und nur so, wenn wir uns dieser Wahrheit immer mehr annähern, verstehen wir, dass Jesus uns vom Himmel her das Wort Gottes gebracht hat. Ein weiteres Beispiel: Er geht über eine wunderschöne Wiese. Dort wächst Gras und er nimmt einen Grashalm und zieht den heraus. Und er sagt, dieser Grashalm ist aber nicht abgestorben, weil alles im Himmel lebt, es kann nichts mehr sterben. Und er war so erschüttert, dass er den Grashalm wieder zurück in die Erde gesteckt hat und er hat weiter gelebt. Etwas, was wir in dieser Welt vielleicht so noch nicht begreifen können, aber im Himmel wird es so sein. Und Richard Siegmund wird dann beauftragt von Jesus: Sag den Menschen, dass ich sie liebe. Sag, dass ich alles aus Liebe geschaffen habe und dass ich sie am Kreuz aus diesem Grund erlöst habe, damit sie einmal ganz in meiner Liebe leben können und an meiner Liebe teilhaben dürfen.
Kennen Sie das? Sind Ihnen Bibelworte manchmal rätselhaft oder so richtig fremd? Dann sind Sie hier genau richtig bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit der Sendereihe Höre Israel. Und da wollen wir gemeinsam mit Ihnen die Bibeltexte zum kommenden Sonntag, das ist der 13. Sonntag im Jahreskreis, vorbereiten. Ich bin Anjuta Engert und dann im Gespräch mit Pfarrer Stefan Mesner, der uns die Worte der Bibel dann jeweils erläutert. Und jetzt kommen wir zum Evangelium Da können Sie gerne mit aufschlagen, das Evangelium bei Matthäus, und da sind wir im 10. Kapitel, Vers 37. Und da heißt es, aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Soweit die Worte aus dem Evangelium zum kommenden Sonntag, dem 13. Sonntag, Matthäus 10, also Kapitel 10, Vers 37 folgende. Ja, Pfarrer Mesner, auch da würde ich Sie wieder bitten, das ist ja nun nicht so die einfache Kost, uns das mal nahe zu bringen.
Ganz genau, das ist ein heißes Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das hat sicherlich schon für viel Gesprächsstoff gesorgt, wenn man sich darüber einmal austauscht. Sie können ja gerne mal den Versuch machen, vielleicht bei einem Familientreffen, dass Sie so lautstark vor allen Anwesenden sagen, du Mama, ich liebe dich mehr als Papa. Oder vielleicht umgekehrt, du Papa, ich liebe dich eigentlich mehr als Mama. Und ich bin mir sicher, das wird ganz interessant sein, die Gesichtsausdrücke der Anwesenden danach einmal genauer zu studieren. Aber ich denke, um diesen Evangelientext wirklich von seinem Ursprung her zu verstehen, müssen wir erst einmal etwas beachten. Es geht nämlich Jesus nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl als auch. Wenn ich Gott liebe, heißt das nicht, dass ich meinen Vater, meine Mutter oder meine Geschwister weniger lieb oder weniger lieben soll. Es geht Jesus um die Rangfolge, die sich aus dem von ihm genannten Hauptgebot ergibt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. So lesen wir es im Lukasevangelium. Hier kommen wir alle vor und da ist niemand ausgeschlossen. Jesus geht hier noch einen Schritt weiter, nicht einmal der Feind. Mit der ganzen Kraft, mit dem ganzen Denken, deinen Nächsten zu lieben, ist oft gar nicht so einfach. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, woher erhalten wir die Kraft zum Lieben? Wer hat sie uns geschenkt? Und vor allem, wer ist die Quelle der Liebe? Und das muss für uns Christen ganz klar geklärt sein. Ob das jetzt in einem Ehepaar ist, bei einem Ehepaar ist oder in einer Familie oder ich als Priester, als zölibatärer Priester, wenn meine Kraftquelle nicht der Herr ist, dann fällt es mir vielleicht im Alltag auch schwer, gerade mit Menschen, die ich nicht so lieb gewonnen habe, gut umzugehen. Einen Menschen zu lieben, der mir Gutes tut, ist in der Regel sehr einfach. Aber Jesus sagt uns, was tut ihr dann anderes als die Heiden, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Das heißt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Da geht es eigentlich nur um die Rangfolge. Schöpfe aus der Quelle, um den Vater, die Mutter, den Bruder und die Schwester noch mehr lieben zu können. Liebe Jesus Christus, um lieben zu können. Liebe Gott, um liebesfähig zu werden. Schauen wir uns Mutter Teresa an. Ich brauche dazu nichts mehr zu sagen. Was ist mir ein Mensch wert? Wertschätze ich ihn oder sie? Im Ordensleben wie im Eheleben? Als Priester wie als Single? Stellen Sie sich einmal vor, ich hätte jetzt ein Brautpaar bei der Hochzeit und ich würde Sie fragen nach der Liebe, das ist ja eine Frage bei der Hochzeit, nach der gegenseitigen Liebe, und wegen mir die Braut würde antworten, ja, lieben Sie Ihren Mann? Und sie würde antworten, ja, wenn es denn sein muss. Ich bin mir sicher, alle würden lachen in der Kirche. Das würde niemand ernst nehmen, ja? Auch zu Recht. Und deshalb sagt uns der Herr, komm zur Quelle. Nimm mich ernst. Du brauchst meine Liebe auch für dein ganz konkretes Glaubensleben. Denn es gibt doch einen Glauben ohne Liebe. Und das ist Fanatismus. Wer waren die Menschen, die Jesus am meisten Sorgen bereitet haben? Es waren die Pharisäer. Tiefgläubige Menschen. Aber die Liebe hat gefehlt. Und das kann oft auch schon in der Familie dann zu großen Konflikten führen. Du bist fromm, aber du bist lieblos. Oft habe ich in Seelsorggesprächen gehört, mein Ehepartner oder eines meiner Kinder will nicht, dass ich zur Kirche gehe, will nicht, dass ich bete. Ich sage dann zumeist, sie brauchen aber ein geistiges Leben. Eben gerade um ihren Ehepartner und um dieses Kind lieben zu können. Gerade um dem Herrn all das anvertrauen zu können und ihn zu bitten, Herr, heile du diese Wunde. Hilf du, dass wir die Liebe wieder leben können. Gott gibt dazu deine Kraft. Und ich werbe dafür, dem Ehepartner oder dem Kind das auch ganz aufrichtig zu sagen. Du, ich liebe dich, aber mein Glaube und mein Gebetsleben sind mir auch sehr wichtig. Ich brauche das. Aus meinem Glauben schöpfe ich viel Kraft für meinen Alltag. Oft wird das ja gar nicht mehr gesehen. Auch als Pfarrer wird man heutzutage mit allem Möglichen konfrontiert. Aber als solcher bin ich doch in erster Linie ein Geistlicher. Ein Priester, der nicht betet. Ein Priester, der nicht Gott sucht, den gar nicht lieben will oder kann. Was will der Gläubigen denn weitergeben? Der heilige Charles de Foucault hat einmal gesagt, beten ist ein Reden mit Gott. Beten heißt Gott loben, beten heißt Gott sagen, dass man ihn liebt. Beten heißt Gott betrachten. Beten heißt Geist und Herz auf Gott richten. Beten heißt Gott um Vergebung bitten. Beten heißt Gott um Beistand anrufen. Beten heißt Gott für uns und für alle Menschen um die Heiligkeit und das Heil bitten. Das sind Worte eines erfahrenen, betenden Menschen. Doch schauen wir noch einmal auf den Evangelientext. Im zweiten Abschnitt wird noch einmal das Thema der Gastfreundschaft aufgegriffen. Einen Jünger aufzunehmen heißt, Christus aufzunehmen. Und wer Christus aufnahm, der nahm den himmlischen Vater auf, der ihn gesandt hatte. Wenn die Jünger also in ein Haus aufgenommen wurden, kam auch der Friede des Herrn in dieses Haus. An dieser Stelle merken wir, dass das Wort aufnehmen eine doppelte Bedeutung hat. Es geht einmal darum, dass Menschen die Boten des Herrn Jesus Christus beherbergen, ihnen zu essen und zu trinken geben, Unterkunft. Damit helfen sie ihnen und erweisen ihnen gastfreundschaftliche Nächstenliebe. Zum anderen aber geht es darum, dass die Gastgeber die Botschaft der Apostel auch aufnehmen. Sie hören zu, wenn die Apostel vom Reich Gottes reden. Sie sind offen für diese Botschaft. Und wenn sie in diesen Predigten zur Umkehr aufgerufen werden, dann lassen sie es sich gesagt sein und glauben Gottes Verheißungen. Martha und Maria, die beiden Schwestern aus Bethanien, haben diese doppelte Bedeutung anschaulich gemacht, als sie Jesus und seine Jünger in ihr Haus aufnahmen. Martha diente ihnen und bewirtete sie. Maria setzte sich zu Jesu Füßen und nahm seine Worte in sich auf. Beides hat seinen guten Sinn, wobei Jesus Marias Verhalten besonders hervorhebt. Die Juden hielten ebenso einen Propheten, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben, für einen heiligen Gottesmann, weil er vom Herrn gesandt war. Und Jesus überträgt diese Gastfreundschaft auf jeden Menschen, die als gerecht galten, das heißt, die aufrichtig, ehrlich und tugendhaft lebten. Allen, die jenen halfen, die in der Nachfolge Jesu stehen, verspricht Jesus, auch wenn sie nur einen Becher frischem Wasser gereicht haben, den überaus großzügigen Lohn wird er ihnen im Himmelreich dafür nicht verwehren.
Ich gebe die ganze Welt für dich her, denn ich liebe dich so sehr. Darum gebe ich mich für dich, alles für dich.
Ich gebe alles für dich, das dürfen wir uns zusprechen lassen, jeder Einzelne von uns von Gott. Was ist das für eine Zusage? Aber wo erfahren wir die auch in unserem Leben? Ja, das hören Sie vielleicht jetzt auch hier gleich bei Höre Israel, bei Radio Horeb und Radio Maria, Ihre christliche Stimme. Ja, nicht nur deutschlandweit, sondern sogar weltweit. Und wir bereiten uns auf die kommenden Bibeltexte für den kommenden, für den 13. Sonntag vor mit Pfarrer Stefan Messner. Ich bin Anjuta Engert. Und auch jetzt können Sie sich noch einbringen, wenn Ihnen vielleicht irgendeine Frage besonders unter den Nägeln brennt, haben Sie die Möglichkeit, die jetzt hier und heute loszuwerden unter der 089517008008. Ja, ich gebe es nochmal durch. Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns erreichen. Wenn Sie jetzt noch eine Frage haben zu den Bibeltexten des kommenden Sonntags, die wir hier gerade besprochen haben, 089517008008, das ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt auch direkt hier in der Sendung bei Radio Horeb erreichen. Herr Pfarrer Messner, ich finde das sehr, sehr spannend, wie Sie das gemacht haben, wie Sie uns auch diese Texte nahegebracht haben. Und das ist natürlich eine Fülle. Ich möchte mir da eins herausgreifen, und zwar aus dem, was Paulus im Römerbrief angesprochen hat. Und wir haben das auch im Lied gehört, in einem der Lieder. Unsere wahre Heimat ist erst im Himmel. Aber wenn wir das so nehmen, die Worte, die Verheißungen, im Evangelium, in der Heiligen Schrift, wenn da steht, wir wandeln in der Wirklichkeit des neuen Lebens. Ja, und wenn wir wirklich sagen, die Schrift sagt uns die Wahrheit und ist eine konkrete Realität, dass Gott uns so liebt, dass wir eine Liebesbeziehung zu diesem, ja, das ist ja geistlich, also einer geistlichen Person eingehen können, die uns schon erlöst hat, die uns schon total erneuert hat durch die Taufe, dass wir Gemeinschaft haben können mit diesem Gott und alle diese Verheißungen als Erbe auch annehmen können. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, ja, das sind das jetzt so Vertröstung auf den Himmel oder ist das eben jetzt hier schon, bricht in meinem Herzen, wie kann in meinem Herzen diese Verheißung anbrechen, das Reich Gottes Wirklichkeit werden? Ja, dass das direkt auch zu mir, zu jedem Einzelnen kommt, ja, immer wieder neu kommt, Erlösung, Auferstehung und diese Teilhabe an diesem neuen Denken, an diesem Neusein. Ja, soweit mal.
Ja, Frau Enge, das ist eine sehr gute Frage, ist aber auch eine sehr schwierige Frage, denn das Problem ist ja, glaube ich, eher das Leid in der Welt, ja, die Theodizee-Frage. Wir haben ja nicht das Paradies in der Welt oder das Paradies auf Erden. Wir haben wunderschön, also wir können jetzt gleich für uns sprechen, wir leben hier auf der Sonnenseite dieser Welt, ja. Und vieles, was wir für uns in Anspruch nehmen, was wir als selbstverständlich empfinden, können über 90% der Menschen nie empfangen. Und wenn das dann in dieser Welt schon das Paradies wäre, so, es wurde eben, haben Sie ja den Satz gesagt, eine Vertröstung, ja, dann wäre dieser Gott nicht gerecht und wir könnten ihn auch nicht lieben. Er wäre ungerecht. Das heißt, dieses Leben ist ein Vorgeschmack. Und vielleicht wird Gott dann in dieser Form manchen, die Entbehrungen erleiden, das wird übrigens auch in diesem Buch sehr, sehr schön beschrieben, dass alles, was der Mensch in dieser Welt an Entbehrungen erfährt, dass Gott im Himmelreich ihm das noch einmal schenkt, weil er es in dieser Welt nicht erfahren hat. Das heißt, Gott ist absolut gerecht und wir können das Leben nur in Einklang mit diesem Leben und dem Leben bei Gott in einer Einheit verstehen. Wenn wir das gegeneinander ausspielen, und das ist im Grunde genommen der Fehler in dem Satz, eine Vertröstung, dann können wir nie die Hoffnung haben, dass Gott immer das Beste für uns will. Das heißt, dieses Leben und das Leben bei Gott, das ja schon eine Realität ist, viele sind uns ja schon vorausgegangen, ist eine Einheit. Und wir leben jetzt in einem ganz minimalen Zeitraum dessen, was dieses Leben schon ausmacht. Und alle gehen auf das gleiche Ziel hin, der eine früher, der andere später. Und von daher zu verstehen, dass es gar kein Widerspruch ist, dass ich jetzt schon von diesem Glück empfangen darf, wenn ich mich für die Liebe Gottes öffne, dass ich jetzt schon in der Gegenwart Gottes ganz stark leben kann und darf, wenn ich ihn anbete, wenn ich ihn verherrliche, wenn ich ihn liebe, wenn ich seine Gebote ernst nehme, dann wird auch seine Gnade in dieser Welt für mich erkennbar, spürbar und ergreifbar. Und ich glaube, da müssen wir auch in der Kirche wieder ganz klar die Punkte setzen, dass die Menschen wieder in eine ganz deutliche Gotteserfahrung hineinfinden können. Nur dann verstehen wir, dass dieses Leben wunderbar ist, aber es ist immer nur ein Teil dessen, was noch viel größer ist, was Gott uns jetzt schon geschaffen hat.
Aber eine Realität, die eben auch schon anbrechen kann, die immer wieder durchscheinen kann, auch durch alles Leid oder gerade im Leid auch so geistig so eine Verbindung zu haben oder Momente zu haben, wo ich diese totale Gewissheit habe, ich bin geliebt, ich bin absolut geliebt. In dem Moment wird das Leid ja auch kleiner und da wird es ja auch viel erträglicher. Und ich habe gesehen auf Ihrer Homepage, dass Sie auch einladen, sich einen neuen Film bei Ihnen in der Pfarrei anzuschauen über Mutter Teresa. Am 9. Juli gibt es eine neue Verfilmung Sonnenaufgang über Kalkutta von der Dunkelheit zum Licht. Die Mutter Teresa haben Sie ja auch gerade genannt. Das ist ja vielleicht auch ja so etwas, wo wir staunen und wo wir uns fragen, wie ist das möglich, aus dieser Quelle, aus der Liebe eben zu Christus dann das Leben zu gestalten und es immer mehr auch neu zu gestalten. Aber wir müssen natürlich auch daran glauben, oder? Wenn wir da nicht dran glauben, funktioniert das auch nicht.
Ich würde eher sagen, das Wort ist Vertrauen. Also ich möchte mal ein schönes Beispiel nennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jemand geht Paragliden, ja? Und er geht dann auf den Berg hoch und da oben steht er dann und dann wird ihm von einem Mitarbeiter einer Firma, wird ihm dieser Rucksack angelegt, wo der Paragleiter drin ist, den er dann öffnen kann, wenn er runterspringt, ja. Und dann sagt der Mitarbeiter zu ihm, ich glaube, ich habe alles dreimal kontrolliert, ja. Und ich glaube, man wird mit einem relativ mulmigen Gefühl da runterspringen, ja. Wenn da oben aber mein bester Freund oder meine beste Freundin steht, ja, und die gleiche Person ist und mir sagt, du, hab keine Angst, vertrau mir, ich hab das alles gemacht und hab eine Freude dran, ja. Das heißt, das ist der Glaube, der uns mit Gott verbindet. Der Glaube im Vertrauen. Und Liebe braucht immer Vertrauen. Wir können ja nicht blind lieben oder so, wir können auch die Liebe nicht beweisen. Es braucht immer den Vorschuss an Vertrauen. Und wenn wir diesen Vorschuss beginnen, Gott zu schenken, dann darf er unsere Herzen erfüllen. Das heißt, ich muss lernen, mein Herz zu öffnen, ja zu sagen wie Maria und muss das Vertrauen erst einmal bringen, damit der Herr mich beschenken darf. Das ist im Grunde genommen, also es wird nicht funktionieren, wenn ich sage, ich glaube dir nur, wenn du das machst, was ich möchte oder wenn du meine Vorstellungen erfüllst oder wie heute viele auch im Gebet dann sagen, wenn du genau nach meinen Wünschen handelst. Ja, das ist kein Vertrauen, das ist im Grunde genommen ich sage Gott, was er zu tun zu lassen hat. Ja, so. Also Glaube ist immer ein Stück weit lernendes Vertrauen in die Liebe dessen, der mich kennt, der mich weiß, der mich will, der mich geschaffen hat und der mich liebt.
Ja, dabei wollen wir es belassen, aber vielleicht für den einen oder anderen, der Geschmack bekommen hat oder auch Lust. Denn bei Radio Horeb bleiben Sie einfach dran. Heute um 18.25 Uhr, ja komische Uhrzeit, aber 18.25 Uhr geht's los mit dem Leben im Geist Seminar. Das überträgt Radio Horeb, das Leben im Geist Seminar findet in Selfkan statt. Genau. Und wer einfach mal erfahren möchte, wie man den Heiligen Geist auch in seiner Fülle mit seinen Gaben empfangen kann, und das ist auch für jeden Einzelnen von uns möglich, ja, dann bleiben Sie einfach dran, machen Sie sich daran. Die Übertragung des Seminars ist von heute Abend 18.25 bis zum 2. Juli. Also da finden Sie bestimmt eine Zeit, wo Sie auch mit dabei sein können. Ja, so ein kleiner Einschub hier, Herr Pfarrer Mesner, an dieser Stelle. Ja, möchte ich Sie auch noch bitten um ein Gebet, um den Segen auch, dass die Worte, die wir jetzt gehört haben und die Sie uns auch ausgelegt haben, dass die in unseren Herzen auch fruchtbar werden können, auch für den kommenden Sonntag, dass wir einfach da für unser konkretes Leben auch was mitnehmen.
Ja, ich möchte gerne zunächst ein Gebet sprechen. Es stammt von der Gemeinschaft Charles de Foucault. Es ist das Gebet der Hingabe. Mein Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die Treue Gottes des Vaters und die Liebe durch den Heiligen Geist sei mit euch. Gott, der Herr, sei euch nahe. Er schenke euch Freude und Zuversicht. Er sei euch Trost und Hilfe. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Stefan Messner, dass Sie heute hier zu Gast waren bei Radio Horeb und Radio Maria und uns die Bibeltexte für den kommenden Sonntag, den 13. Sonntag im Jahreskreis, ausgelegt haben. Ein ganz herzliches Dankeschön, alles Gute Ihnen und auch einen gesegneten Sonntag dann und gerne auch auf Wiederhören. Wenn Sie natürlich das ein oder andere verpasst haben, dann können Sie das immer gerne auch nachhören bei uns in der Mediathek, sich entsprechende Sendung noch einmal herunterladen. Und Sie bekommen auch unter horeb.org alle weiteren Informationen über Radio Horeb, auch wie Sie da mitwirken können. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen auch recht herzlich danken für Ihr Interesse, immer auch für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet oder durch Spenden. Ja, damit wir auch weiter mit Ihnen in Verbindung bleiben können und weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.